NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie heute Beate Hinrichs. Bei uns dreht sich gleich ziemlich viel um das Coronavirus, denn die Hannover Messe ist verschoben. Nordrhein-Westfalen kauft 1 Million Atemschutzmasken und Gesundheitsminister Jens Spahn warnt mal wieder vor Panikmache. An der türkisch-griechischen Grenze eskaliert die Situation weiter und die EU-Innenminister sagen Griechenland Unterstützung zu. Zunächst aber schalten wir jetzt nach Erfurt. Denn in Erfurt ist heute ein neuer Ministerpräsident gewählt worden. Heute hat es geklappt und der neue Regierungschef ist der alte. Das ist nämlich Bodo Ramelow von der Linkspartei. Uli Sondermann-Becker ist unser Korrespondent in Erfurt. Sagen Sie uns, wie ist die Wahl verlaufen?
Naja, Bodo Ramelow muss den dritten Wahlgang. Das hatte er heute Morgen auch angekündigt. Er hatte gesagt, dass er sich nochmal mit der CDU zusammengesetzt hat, mit dem frisch gebackenen CDU-Fraktionschef Mario Vogt. Und er hätte gesagt, er findet es vollkommen in Ordnung, wenn sich die CDU enthält. Jetzt könnte man sagen, ja, das muss er auch in Ordnung finden. Allerdings hatten CDU und Rot-Rot-Grün ja vorher ausgemacht, dass man irgendwie zusammenarbeitet, dass man die Neuwahlen erst im nächsten Jahr stattfinden lässt und dass die CDU dafür dann eben auch dafür sorgt, dass es hier wieder eine Regierung gibt. Also da hat die CDU jetzt noch einen Schritt zurück machen können, konnte sich enthalten. Bedeutet für sie eben auch, dass sie mit der Bundes-CDU weniger Ärger bekommt, weil da hat sie ja wirklich schon genug Ärger gehabt in den letzten Wochen.
Und Bodo Ramelow sah, wenn ich das im Fernsehen richtig verfolgt habe, nach seinem Sieg nicht so richtig freudestrahlend aus oder hat es getäuscht?
Das ist so ein bisschen so geplant gewesen. Und zwar, das hängt wieder zusammen mit der Ministerpräsidentenwahl von vor 4 Wochen, also wo es ja diesen Eklat gegeben hat, dass die AfD auf einmal einen FDP-Mann ins Amt gehoben hat, indem sie ihren eigenen Kandidaten nur als Strohmann vorgeschoben haben. Und da gab es ja Gejohle und Gegröle und Geklatsche und so. Und das wollte man hier jetzt auf jeden Fall vermeiden. Deswegen vorher auch die Ansage hier bei Rot-Rot-Grün. Na, wir freuen uns, aber wir freuen uns sozusagen in einer etwas anderen Form. Und deswegen war es dann auch relativ ruhig. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die letzten Wochen sehr, sehr anstrengend waren. Und ja, dass es eben auch trotzdem immer noch eine riesengroße Spannung gegeben hat, die hier in der Luft lag.
Stichwort AfD. Welche Strategie verfolgt die AfD denn? Die hat ja Björn Höcke dann im letzten Wahlgang nicht mehr aufgestellt. Wir hatten alle so ein bisschen Sorge, was da jetzt noch kommt. Was haben die da vorgehabt?
Letztendlich weiß ich es nicht. Aber es sind zwei,
ja,
es sind
ehrliche zwei Dinge. Antwort.
Es sind zwei Dinge möglich. Also es wurde hier befürchtet, dass die AfD dann auf einmal Bodo Ramelow wählt, um hinterher zu sagen, hey, wir haben ihn gewählt und jetzt darf er eigentlich die Wahl nicht annehmen. Das ist ja auch das, was Alexander Gauland seinen Leuten hier in Thüringen empfohlen hat. Die AfD selber hier vor Ort hat immer gesagt, das machen wir auf keinen Fall. Auf keinen Fall wird jemand von der AfD einen Kommunisten wählen. So, das ist das eine. Das andere hängt so ein bisschen zusammen mit den Tücken des Ministerpräsidentenwahlrechts hier in Thüringen, dass im dritten Wahlgang der gewählt ist, der die meisten Stimmen bekommt. Das bedeutet, wenn es nur einen Kandidaten gibt, dann reicht theoretisch nach Verfassung eine Stimme, eine Ja-Stimme, dann ist er gewählt. Dann ist es ganz egal, wie viele Nein-Stimmen es sind. Und das vermute ich eigentlich viel eher, dass das so ein bisschen das Kalkül war, dass die AfD, die ja selber mit Nein gestimmt hat, erwartet hat, dass die CDU sich eben nicht enthält, sondern dass sie auch mit Nein stimmt. Und das hätte dann bedeutet, dass Bodo Ramelow zwar Ministerpräsident geworden wäre, aber eben mit mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen. Und das hätte kosmetisch einfach irgendwie schlecht ausgesehen.
Lässt sich ganz kurz die Frage beantworten, kommt die Thüringer Landespolitik nun zur Ruhe oder nicht?
Ich denke schon, vor allen Dingen, weil eben CDU und Rot-Rot-Grün ja diesen Stabilitätsmechanismus ausgemacht haben. Sie haben vereinbart, dass es eben erst nächstes Jahr Neuwahlen gibt. Und dafür gibt es eben jetzt so das gemeinsame Werkeln am Thüringer Landeshaushalt 2021. Und das bedeutet für die CDU einfach, dass sie zwar mitmacht, aber dass sie eben als Oppositionspartei natürlich auch viel mehr Dinge durchsetzen kann, als sie es sonst vielleicht könnte.
Vielen herzlichen Dank. Das war Uli Sondermann-Becker aus Erfurt zur Wahl des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow heute. Und diese Wahl, die hat ja von Anfang an immer auch bundespolitische Bedeutung gehabt. Schon die Landtagswahl hatte das. Und dann ganz erst recht nach dem FDP-Mann Thomas Kemmerich mit der AfD zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist. Darauf wollen wir jetzt mal schauen, was das bundespolitisch bedeutet. Angela Ulrich ist unsere Korrespondentin in Berlin. Frau Ulrich, warum können denn eigentlich CDU und FDP sich nicht einfach schlicht hinter Ramelow stellen, einfach mal aus dem Grund, um diese AfD auszubremsen?
Wir haben ein
Entschuldigung, das war der falsche Regler, so. Liebe Frau Ulrich. Sie haben meine Frage aber gehört.
Ja, ich habe Ihre Frage gut gehört. Naja, genau diese Frage haben sich ja viele gestellt, die gesagt haben, CDU, das geht einfach nicht, dass ihr AfD und Linke gleichstellt in eurem Beschluss, mit keiner der beiden Seiten irgendwie zusammenzuarbeiten, zu koalieren, zu kooperieren. Und so ist es ja de facto, dass die Bundes-CDU das einfach zum Beispiel der CDU in Thüringen schlichtweg verboten hat. Das hatte beim letzten Mal nicht so richtig geklappt. Jetzt ist es ja so gekommen, dass Ramelow immer nur die Stimmen von Rot-Rot-Grün bekommen hat, exakt 42. Also da ist, glaube ich, auch bei der CDU manchen Stein vom Herzen gefallen, dass aus den eigenen Reihen offenbar nicht mitgewählt wurde. Aber die Frage stellt sich ja, ob die CDU einfach bei ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss so bleiben kann oder ob man öfter vor solche Fragen gestellt wird und das möglicherweise doch jetzt auch nochmal neu debattiert wird.
Der Unvereinbarkeitsbeschluss bezieht sich ja auch bisher auf die AfD. Die AfD hat gesagt, sie hätte der FDP bei der vorherigen Ministerpräsidentenwahl eine Falle gestellt. Haben die Parteien eigentlich daraus was gelernt oder treibt die AfD sie weiter vor sich her?
Na, mein Gefühl war jetzt bei dieser Wahl in Thüringen, hat das nicht so richtig geklappt. Am Ende, Sie hatten es ja eben schon mit dem Kollegen aus Thüringen besprochen, stand ja Björn Höcke als auch Kandidat zumindest in zwei Wahlgängen relativ bedröppelt da. Dann hat ihm auch nochmal demonstrativ Bodo Ramelow den Handschlag verweigert und hat gesagt, jemanden, der eben Fallen stellt, statt die Demokratie zu verteidigen, würde er die Hand nicht schütteln. Dafür gab es auch hier aus dem politischen Berlin viel Lob für Ramelow. Auch gerade noch mit Bildern im Internet, wo man sieht, wie Thomas Kemmerich, der vorherige Ministerpräsident, ja deutlich Ramelow auch die Hand geschüttelt hat, mit dessen Stimmen er ja damals auch gewählt wurde bei dieser ersten Wahl im Februar. Aber insgesamt natürlich, die AfD schafft es in vielen Belangen, wenn sie Themen setzt, hier generell im politischen Berlin, wenn sie auch manchmal provoziert, dann ist immer die Frage, wie wird reagiert, harsch reagiert, ignoriert. Also die AfD ist noch weiterhin dabei, auch die anderen politischen Parteien vor sich herzutreiben, auch wenn es in Thüringen jetzt nur bedingt geklappt hat.
Die Bundes-CDU, Sie haben das eben schon angesprochen, die hat sich ja bis zum Schluss in die Wahl in Erfurt eingemischt. Das hat auch wiederum bundespolitische Konsequenzen, auch für die noch Vorsitzende Kramp-Karrenbauer gehabt. Kommen die Christdemokraten jetzt ein bisschen zur Ruhe?
Also ich denke, dieses Ergebnis, das erstmal offensichtlich, es ist ja eine geheime Wahl, aber wenn man die Stimmenverteilung sieht, offensichtlich aus den CDU-Reihen niemand gestimmt hat für Ramelow, ist erstmal so eine kleine Beruhigung der ganzen Lage. Aber ich denke, dass man eben nochmal diskutieren wird, ob diese Beschlüsse, wie sie gefasst wurden, gleichermaßen, was Linkspartei und AfD angeht, mit denen nicht zusammenzuarbeiten, ob die nicht nochmal überdacht, vielleicht nochmal neu diskutiert werden. Auf der anderen Seite geht so drunter und drüber im Moment bei der CDU, dass dafür vielleicht auch gar keine Zeit ist. Da wird es auch ein bisschen daran liegen, wie weit das die künftigen Kandidaten oder die erklärten Kandidaten um den Vorsitz dann nachher bei sich mit aufs Tapet ziehen. Aber ich denke, so ganz zur Ruhe kommt die Union in diesem Punkt nicht.
Vielen Dank, Angela Ulrich, für diese Einschätzung aus Berlin. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Coronavirus. Das ist heute wirklich ein großes Thema. Aus Italien ist eben die Meldung gekommen, dass mittlerweile 107 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben sind. Das sind offizielle Angaben aus Italien. Und deswegen werden in den kommenden Wochen alle Schulen in Italien erstmal geschlossen gehalten. Bei uns ist gestern die Leipziger Buchmesse abgesagt worden. Das ist nicht so ein großes Ereignis verglichen mit Italien, aber für uns doch schon ein ziemlich großes. Und heute hat nun die weltgrößte Industrieschau beschlossen, ihre Tore später zu öffnen, die Hannover Messe nämlich. Statt im April soll sie nun im Juni stattfinden. Aus Hannover, Annette Deutzkens.
Besser spät als gar nicht, so kündigt der Veranstalter die Absage der Hannover Messe auf seiner Internetseite an. Statt im April soll die große Industriemesse jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Der Entschluss sei in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover, dem Ausstellerbeirat der Hannover Messe sowie zwei großen Partnerverbänden getroffen worden. Hauptgrund: Laut Deutscher Messe wäre es nicht möglich gewesen, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus für alle Besucher und Aussteller auszuschließen. Dazu hätte unter anderem gehört, Fiebermessstationen an allen Eingängen einzurichten und Besucher abzuweisen, die aus Risikogebieten kommen oder Kontakt zu Menschen aus diesen Gebieten hatten. Der neue Termin im Juli sei der frühestmögliche Zeitpunkt für die Messe. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG, sieht in dem Termin auch eine Chance. Er geht davon aus, dass sich die Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den nächsten Monaten beruhigt und die international bedeutsame Industriemesse dann im Juli Impulse für die globale Konjunktur setzen kann. Auch die Maschinen- und Anlagenbauer sowie der Zentralverband Elektrotechnik und Industrie unterstützen den Plan der Deutschen Messe, den Termin auf den Sommer zu verschieben.
Aus Hannover war das Annette Deutzkens. In Frankreich hatte gestern Präsident Emmanuel Macron auf Twitter erklärt, dass die Regierung einfach mal sämtliche Atemschutzmasken beschlagnahmt. Auch in Deutschland sind Atemschutzmasken bereits knapp. Konfisziert wird hier aber nichts. Aber auch das Land Nordrhein-Westfalen baut vor. Aus Düsseldorf Daniela Junghans.
Das Land NRW kauft wegen Corona 1 Million Atemschutzmasken. Die ersten 20.000 sollen bereits in der nächsten Woche geliefert werden. Damit reagiert Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf Klagen aus Krankenhäusern und von Ärzten, denen Schutzmasken fehlen. Gleichzeitig stellt Laumann klar, dass das eigentlich nicht Aufgabe des Landes sei.
Im gesamten Arbeitsleben ist es Aufgabe der Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter zu schützen. Und dafür hat man als normaler Arbeitgeber vorgesorgt. Ich meine, ich bin jetzt heilfroh, dass wir durch diesen Kauf das Problem lösen als Land. Aber wir lösen es mit Steuergeldern, wo eigentlich, da muss man auch mal ganz klar sagen, andere Strukturen für zuständig sind.
Laut Krankenhausgesellschaft NRW planen die Kliniken in der Regel mit einem 3-Monats-Vorrat. Den könnten sie derzeit aber nicht mehr auffüllen, weil aus den Produktionsstätten im Ausland keine neuen Schutzmasken mehr geliefert würden. Derzeit gibt es in NRW laut Ministerium 129 bestätigte Corona-Infizierte. In 4 Fällen handelt es sich um einen schweren Verlauf der Erkrankung. Wegen der Corona-Welle wurden mehrere Veranstaltungen in NRW abgesagt. Stattfinden soll aber das Bundesligaspiel zwischen Mönchengladbach und Dortmund am kommenden Samstag. Das haben die Behörden nach gemeinsamen Beratungen beschlossen. Borussia Mönchengladbach werde aber alle Karteninhaber aus dem besonders von Corona betroffenen Kreis Heinsberg anschreiben. Wenn sie zu Hause bleiben, sollen sie ihr Ticket erstattet bekommen und zusätzlich zu einem späteren Spiel eingeladen werden.
Aus Düsseldorf war das Daniela Junghans. Viele Menschen sind offenbar verunsichert wegen des Coronavirus, aber alle Verantwortlichen rufen eigentlich permanent zur Besonnenheit auf. Das macht auch Jens Spahn immer wieder. Der Gesundheitsminister steht jetzt ziemlich viel im Mittelpunkt und heute hat er dem Bundestag sein Krisenmanagement erläutert. Aus Berlin, Vera Wolfskämpf.
Ernst, aber beruhigend im Ton, erklärt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Höhepunkt der Ausbreitung sei auch in Deutschland noch nicht erreicht. Die Lage werde laufend analysiert und Probleme würden so schnell wie möglich abgestellt. Eins davon ist die knapp werdende medizinische Schutzausrüstung.
Daher gilt seit heute 11 Uhr eine Ausfuhrbeschränkung für Schutzkleidung. Insbesondere Schutzmasken und Anzüge werden seitens des Bundes, einiger Länder und Akteure des Gesundheitssystems kurzfristig beschafft und bevorratet werden.
Im Umgang mit dem Coronavirus seien noch nicht alle Abläufe eingespielt, räumte Gesundheitsminister Spahn ein.
Es dauert teilweise noch zu lange, bis Verdachtsfälle getestet werden. Darüber habe ich erneut gerade mit Vertretern der Ärzteschaft und der Krankenhäuser im Ministerium gesprochen.
Probleme ansprechen und abstellen, daran würden alle arbeiten. Die schärfsten Vorwürfe kamen von der AfD, Fraktionschefin Alice Weidel.
Dieses Chaos und dieses Kompetenzwirrwarr ist kein Verhängnis aus heiterem Himmel. Es ist die Folge eines konkreten politischen Versagens und es ist ein fahrlässiges Spiel mit dem Leben und mit der Gesundheit unserer Bürger.
Für ihre Rede erntete sie empörte Zwischenrufe und viel Kritik aus Regierungs- und Oppositionsparteien, die die Vorwürfe als Panikmache zurückwiesen, aus der die AfD Profit schlagen wolle. Die FDP beschäftigen mögliche Folgen des Coronavirus für die Wirtschaft. Fraktionschef Christian Lindner verlangt einen Akutplan, zum Beispiel durch steuerliche Entlastungen. Als Exportnation sei Deutschland in besonderer Weise verwundbar. Die Linke blickt von der ganz anderen Seite auf eine wirtschaftliche Frage, auf die Privatisierung im Gesundheitswesen. Fraktionschefin Amira Mohammed Ali.
Diese Situation sollte wirklich das endgültige Alarmsignal dafür sein, dass das Kaputtsparen im Gesundheitswesen ein Ende haben muss. Die Gesundheitsversorgung gehört vollständig in die öffentliche Hand.
Das ausdrücklichste Lob aus der Opposition kam von den Grünen. Die Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche findet, die Regierung habe zuletzt alles richtig gemacht.
Sie hat den Krisenstab eingerufen, sie hat die Aufklärung hochgefahren, sie hat die Abstimmung zwischen Ländern, Kommunen und den Gesundheitsämtern auch mit der EU verstärkt und sie hat das RKI ganz stark in den Fokus gestellt, sowohl zur Information der Bevölkerung als auch zur Begleitung dieser Epidemie.
Mit Blick auf Hamsterkäufe und für den weiteren Umgang mit der Corona-Krise forderten Gesundheitsminister Spahn und alle Parteien außer der AfD einmütig Besonnenheit und Solidarität.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei bleibt Kampfgebiet zwischen den Flüchtlingen, von denen viele versuchen, die Grenze zu überwinden, und den Griechen, die das mit Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern beantworten. Von der griechisch-türkischen Grenze vor Ort berichtet Karin Senz.
Knapp 200 Kilometer gemeinsame Grenze haben die Türkei und Griechenland. Sie wird in diesen Tagen Schauplatz eines Streits, der immer heftiger wird. Das Gouverneursamt der türkischen Grenzregion Edirne behauptet jetzt, heute Morgen hätten griechische Grenzschützer Flüchtlinge teils mit scharfer Munition beschossen. 6 Männer seien verletzt worden, einer starb im Krankenhaus. Auch ein Arzt des Krankenhauses dort bestätigte das. Der griechische Regierungssprecher Stelios Petsas hielt in einem Video auf Twitter dagegen.
Die türkische Seite konstruiert und produziert Fake News zu Lasten unseres Landes. Heute haben sie wieder so eine falsche Nachricht fabriziert, angeblich mit Verletzten durch griechische Schüsse. Ich dementiere das. Die Fake News nehmen kein Ende. Noch vor kurzem haben sie von Verletzten gesprochen. Jetzt reden sie von einem Toten. Ich wiederhole mein Dementi. Es gibt keinen solchen Zwischenfall durch Schüsse griechischer Beamter.
Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze hatte sich in den letzten Tagen verschärft, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündet hatte, man werde Flüchtlinge nicht mehr aufhalten, das Land zu verlassen. Heute rechtfertigte er das, man habe sich an internationales Recht gehalten.
Jeder Mensch, der Unterdrückung ausgesetzt ist, hat das Recht, von anderen Staaten als Migrant anerkannt zu werden. Jedes europäische Land, das heute Pushbacks anwendet, Boote zersticht, auf Flüchtlinge schießt, ja, sie sogar erschießt, verstößt eindeutig gegen die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen.
Griechenland steht in der Kritik. Grenzschützer setzten gegen die Flüchtlinge unter anderem Tränengas und Wasserwerfer ein. Außerdem sollen sie Flüchtlinge zurück in die Türkei geschickt haben. Damit verstoße Athen gegen Asylrecht, sagen Experten. Gestern hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Griechenland 700 Millionen Euro unter anderem für den Grenzschutz versprochen. Erdogan kritisierte das.
Gleich beim ersten Ansturm von Flüchtlingen beschließt die Europäische Union unverzüglich, Griechenland 700 Millionen Euro zu überweisen und noch Boote, Waffen und Polizei zu schicken. Habt ihr der Türkei, die seit 10 Jahren rund 4 Millionen Flüchtlinge beherbergt, mal ebenso locker geholfen? Nein, wenn es um uns geht, dann sind sie viel zögerlicher.
Die EU hat Ankara im Rahmen des Flüchtlingsabkommens von 2016 rund 6 Milliarden Euro zugesagt. Erdogan beschwert sich immer wieder, das Geld fließe zu langsam.
Die EU hat nicht nur ein Gesicht. Sie hat leider mehrere Gesichter. Seid doch bitte aufrichtig. Wenn ihr uns Unterstützung zahlen wollt, dann tut es. Habt ihr Zweifel? Dann lasst es bleiben. Aber hört auf, uns etwas vorzugaukeln.
Heute waren EU-Vertreter bei ihm zu Gast. Der Außenbeauftragte Josep Borrell sagte danach, man habe die Türkei gebeten, Flüchtlinge und Migranten nicht weiter dazu zu ermuntern, sich in Richtung EU-Grenze zu bewegen. Das sei keine Lösung. Die Türkei habe bestritten, das zu tun. Erdogan kündigte dagegen heute an,
dieser Flüchtlingsstrom wird weitergehen, bis in Syrien die territoriale und politische Integrität wiederhergestellt, eine neue Verfassung erarbeitet ist, freie Wahlen abgehalten werden und dann eine neue Regierung gebildet wird.
Wenn die EU wirklich an einer Lösung im Bürgerkriegsland Syrien interessiert sei, dann solle sie die Türkei bei ihrem Einsatz dort unterstützen, so Erdogan.
Das war ein Beitrag von Karin Senz. Es ist ja nicht so, als hätte die Europäische Union nicht lange genug gewusst, dass ihr Flüchtlingsdeal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ein wackeliger ist. Aber so oder so sind jetzt erstmal Krisentreffen angesagt und heute haben sich die EU-Innenminister getroffen und sie haben Griechenland Unterstützung zugesagt. Aus Brüssel, Malte Pieper.
Es ist das kleine Luxemburg, das für die wohl größte Überraschung bei diesem Treffen sorgte. Denn das kleine Luxemburg setzt sie alle unter Druck. Hatten alle doch zunächst nur wohlmeinende Worte zur Hand, dass man mit Griechenland natürlich solidarisch sein wolle und so weiter und so fort. Doch dann sprach Außenminister Jean Asselborn plötzlich in die Kameras, noch bevor er in den Verhandlungssaal betrat: Angesichts der furchtbaren humanitären Zustände auf den griechischen Inseln, da müssen wir einfach schnellstmöglich etwas tun, sagte er.
Wenn für eine 500.000 Einwohner in jedem Land die Länder 10 Jugendliche, 10 Minderjährige, die unbegleitet sind, aus diesem Loch herausholen würden, dann wäre viel Leid auf dieser Welt gelöst.
Dann holt Sozialdemokrat Asselborn Luft und schiebt hinterher:
Darum will ich auch als Luxemburg mit dem guten Beispiel vorangehen und 10 Kinder ab morgen alles in die Wege leiten, dass wir die aufnehmen können.
Überraschende Blicke daraufhin bei Asselborns Amtskollegen. Waren sie eigentlich doch nur angereist, um ein Zeichen zu setzen? Ein Zeichen, dass sie hinter den Griechen stehen, dass sie es unterstützen, wie um jeden Preis die griechische Grenze verteidigt wird. Dass eben keine der mit Billigung des türkischen Präsidenten dorthin gefahrenen Migranten in die EU gelassen werden. Eigentlich wollten sie das alles nur demonstrativ unterstreichen, wollten dazu noch die Entsendung weiterer Polizisten der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex billigen, sowie von Experten der Europäischen Asylagentur. Und ja, man wollte auch darüber reden, ob und wie man 5.000 Kinder und Jugendliche aus Griechenland herausholen könnte, irgendwann aber eben doch noch keine Entscheidungen treffen. Entsprechend reserviert reagiert Frankreichs Innenminister Castaner auf die Initiative Luxemburgs. Frankreich gehört gemeinsam mit Deutschland zu den Ländern, die schon bei der Seenotrettung den Migranten helfen. In dem Sinne werden wir auch mit Griechenland natürlich solidarisch sein. Mein Staatssekretär war beispielsweise erst vor kurzem dort und hat die sofortige Aufnahme von 400 Flüchtlingen angeboten. In diesem Sinne werden wir auch bei einer europäischen Initiative mitarbeiten, die allerdings noch abgestimmt werden muss. Frankreich übernimmt seine Verantwortung. Ganz ähnlich äußert sich Bundesinnenminister Seehofer. Auch Deutschland sei bereit, über solch eine Initiative zu reden. Angesichts der gewalttätigen Auseinandersetzung an der griechisch-türkischen Grenze stehe aber erst einmal etwas anderes im Mittelpunkt.
Heute geht es um den Grenzschutz. Jetzt kommt erst die Schaffung der Ordnung. Und dann wenden wir uns diesem Thema der Humanität zu. Und zwar zeitnah.
Wann genau das sein wird, ist noch offen. Morgen bereits werden auch die EU-Außenminister über die Lage in Griechenland reden, sowie über das auf der Kippe stehende Abkommen mit der Türkei.
Nach dem Super Tuesday im Vorwahlkampf der Demokraten in den USA lichtet sich das Feld der Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur erheblich. 4 sind jetzt noch im Rennen. Der frühere Vizepräsident Joe Biden, die Senatorin Bernie Sanders und Elizabeth Warren und die Abgeordnete Tulsi Gabbard. Aber ehrlich gesagt kennt die bei uns sowieso fast niemand. Es sieht aber jetzt schon ganz aus, als gäbe es einen Zweikampf zwischen den beiden alten Männern, zwischen Biden und Bernie aus Washington. Thorsten Teichmann.
Der Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten wird in den kommenden Wochen noch härter ausgetragen. Die Partei hat nach den Vorwahlen am Super Tuesday mit Bernie Sanders und Joe Biden 2 Favoriten.
We want a nominee who will beat Donald Trump.
Wir brauchen einen Kandidaten, der Donald Trump schlagen kann und der die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt und den Senat zurückholt. Wenn ihr das auch wollt, kommt zu uns. Wenn ihr einen Kandidaten wollt, der ein Demokrat ist, sein Leben lang, stolzer Demokrat, ein Obama-Biden-Demokrat.
A proud Democrat. An Obama-Biden-Demokrat.
Damit zielt Ex-Vizepräsident Biden auf seinen Kontrahenten Sanders. Der US-Senator ist parteiunabhängig, will mit seiner Forderung nach grundlegendem Wandel aber für die Demokraten im Herbst antreten.
But no matter what happens, if this campaign, and I don't know what will happen.
Was auch immer passiert, wenn wir einen Kandidaten haben, der sich für die Arbeiter und die Mittelklasse einsetzt, werden wir die Wahl gewinnen.
Standing up for the working class and the middle class, we're going to win that election.
Der ursprüngliche Favorit Sanders hatte sich nur in 4 von 14 Bundesstaaten gestern durchgesetzt. Biden gewann überraschend in 10 Staaten. Entscheidend sind aber die Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag. Die werden unter den Kandidaten mit den meisten Stimmen verteilt und dafür wird noch ausgezählt. Biden habe eine gute Wahlnacht gehabt, aber Sanders habe den besseren Morgen, sagt der Kommentator und Ex-Politiker Karl Rove im Fernsehsender Fox News.
Let's not kid ourselves. We're focused on Biden, who had a great night, but the guy who's having a better morning is Bernie, because the results are coming in California.
Die Zahlen für Kalifornien kommen erst, erklärt Rove. In Kalifornien hatte Sanders deutlich gewonnen. Damit wird der Abstand zu Biden, was die Delegiertenstimmen angeht, wieder kleiner. Zu Bidens Erfolgsnacht hatten vor allem zwei Dinge beigetragen. Die früheren Kandidaten Pete Buttigieg und Amy Klobuchar hatten ihre Anhänger ab sofort aufgerufen, den Ex-Vizepräsidenten zu unterstützen. Und in den US-Medien gilt Biden seit dem Wochenende als Comeback-Kid, seit seinem Sieg bei den Vorwahlen in South Carolina, den der 77-Jährige vor allem schwarzen Amerikanern zu verdanken hat. Die Geschichte ist so gut für die Berichterstattung, dass sich auch Karl Rove bei Fox News kaum bremsen kann. Das sind 72 Stunden, die wir so in der US-Politik noch nicht gesehen haben. Der Typ, der am Boden lag, dringend einen Sieg brauchte, gewinnt in South Carolina und elektrisiert das Land. Zu den Verlierern dieses Vorwahlmarathons gehört der frühere Bürgermeister von New York, Mike Bloomberg. Er hat seine Kandidatur beendet. Und US-Senatorin Elizabeth Warren kam selbst in ihrem Heimatstaat Massachusetts nur als Dritte ins Ziel.
Pundits, Friends, Neighbors are all saying you have to second guess yourself.
Experten, Freunde und Nachbarn sagen alle, bist du dir sicher? Sie jonglieren mit Vorhersagen und Strategien. Aber Vorhersagen sind ungenau und Experten lagen immer wieder falsch.
And the pundits have gotten it wrong over and over. So here's.
Das heißt, sie will im Rennen bleiben. Aber anders als noch im vergangenen Herbst gilt eine Nominierung der Harvard-Professorin Warren nach jetzigem Stand als unwahrscheinlich.
Zu den Ergebnissen der Super Tuesday in den Vorwahlen in den USA war das Thorsten Teichmann aus Washington. Als Ursula von der Leyen den Vorsitz der EU-Kommission übernommen hatte, da hat sie ziemlich schnell einen sogenannten Green Deal für die Europäische Union vorgeschlagen. Das heißt, sie will etwas gegen den Klimawandel und für mehr Nachhaltigkeit tun. Heute nun hat die Kommission einen Gesetzentwurf für Klimaneutralität bis 2050 vorgestellt und die Ikone der Klimaschützer ausgerechnet. Die Schwedin Greta Thunberg höchstpersönlich ist bitter enttäuscht. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Während Ursula von der Leyen im Brüsseler Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der EU-Kommission, den Journalisten das erste geplante europäische Gesetz zum Green Deal präsentierte und sagte, es sei höchste Zeit zu handeln und dieses Gesetz sei Europas Beitrag dazu.
It is high time to act and this climate law is part of the European contribution to this action.
Sprach die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nur ein paar hundert Meter weiter im Europäischen Parlament vor den Abgeordneten des Umweltausschusses und ließ an eben diesem europäischen Beitrag kein gutes Haar. Im Gegenteil, die Klimaschutzbewegung werde sich nicht mit weniger zufrieden geben als mit wissenschaftlich fundierten Klimaschutzzielen, die die Menschheit und das Leben, wie man es auf der Erde kenne, am besten schützten.
We will not be satisfied with anything less than a science-based pathway, which gives us the best possible chance to safeguard the future living conditions for humanity and life on Earth as we know it.
Genau das tue das geplante Klimagesetz nicht.
Anything else is surrender.
Deshalb sei es Kapitulation.
This climate law is surrender.
Die Natur lasse nicht mit sich verhandeln, so Thunberg. Dafür bekam sie stehende Ovationen von den Parlamentariern. EU-Kommissionsvize Frans Timmermans machte dann auch keinen Hehl daraus, dass trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die es zur Fridays for Future-Bewegung gebe, eines klar sei. Ohne Greta Thunberg und die Tatsache, dass sie zwei Generationen junger Menschen mobilisiert habe, würde man heute kein europäisches Klimaschutzgesetz diskutieren.
Without her and without the way she mobilized two generations of young people across the world, we probably would not be discussing a European climate law today.
Das Gesetz soll die EU-Staaten dazu verpflichten, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, also spätestens dann nicht mehr CO2 zu produzieren, als an anderer Stelle wieder gebunden wird, auch wenn es vor allem in Osteuropa, besonders in Polen, erhebliche Widerstände dagegen gibt. Kritiker, denen der Vorschlag nicht weit genug geht, bemängeln, dass es bisher keine Zwischenziele zur CO2-Reduktion gibt. Diese will die Kommission erst dann festlegen, wenn die Folgen Folgekosten, etwa durch die Abschaltung von Kohlekraftwerken, wissenschaftlich bewertet worden sind. Das soll im Herbst soweit sein. Dann, so Franz Timmermans, werde das Klimagesetz durch ein Ziel für 2030 ergänzt.
So, once we've done this work, we will propose an amendment and we will put the 2030 target.
Den Grünen im Europaparlament reicht das nicht. Ihr Abgeordneter Michael Bloss begründet das so.
Ich bin schon enttäuscht, weil die Kommission hat gesagt, dass sie die Klimakommission sein wird. Jetzt haben sie wieder keine Ziele vorgegeben, sondern sagen, wir machen es später. Wir brauchen aber jetzt wirklich bald die Ziele, damit dieses Jahr zum Klimajahr, zum Erfolgsjahr wird. Es steht sehr viel auf dem Spiel.
In jedem Fall steht fest, die Kommission wird nacharbeiten müssen. Und ob dieses Klimagesetz so wirklich kommt, ist noch nicht sicher. Den einen geht es nicht weit genug, den anderen in Osteuropa viel zu weit.
Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.